helfen lernen. Zum Beispiel in der Familie helfen lernen. Beim Abtrocknen, beim Besorgungen machen, schwierige Durchgangsstationen auf dem Weg zum Großwerden. Weh denen, die als Einzelkind aufwachsen müssen, die in der Familie nicht groß helfen lernen können, weil die Mutter schon alles gemacht hat und macht. Deshalb umso wichtiger, zur Familia Dei zu gehören, zur Gottesfamilie, wo man lernt, einander zu ertragen, vielleicht auch einander zu ertragen. Doch in der Familie helfen lernen oder in der Mission helfen lernen. Dazu gibt es Missionswerke und immer wieder unterstützen wir auch, damit diese Werke wieder helfen können. Sie tun sich heute schwer, all diese Werke, weil jene Generation gegenwärtig im Aussterben ist, die regelmäßig gegeben hat, die regelmäßig überwiesen hat. Die junge Generation gibt viel, gibt stark, sie gibt spontan, aber dann auch wieder lange Monate nichts mehr. Helfen lernen in der Mission, helfen lernen in der Evangelisation, alles recht. Aber heute Abend das Thema im Krieg helfen lernen. Das kann doch, liebe Freunde, nur heißen, helfen, den Krieg abzuschaffen. Von Weizsäcker sagt, das Atomzeitalter nötigt uns, den Krieg abzuschaffen. Andernfalls wird uns dieses Zeitalter abschaffen. Oder mir ist Ina Seidel eingefallen, eine katholische Schriftstellerin mit ihrem wunderbaren Buch Das Wunschkind. Und dort sagt Cornelia zu ihrem Sohn Christoph, der Vater ist nicht wiedergekommen. Das ist Krieg. Die zerbrochenen Häuser in der Stadt, das ist Krieg. Und dass die Leute nicht mehr sehen können, wie der Bettler von gestern, oder dass sie einen Stelzfuß haben, wie der Schneiderkorb, das kommt vom Krieg. In mir lebt ein starkes Gefühl, das mich zwingt, den Krieg aus welchen Gründen auch immer, wie ein bösartiges, wie eine schlimme Krankheit des Menschengeschlechts zu sehen und nach nichts anderem zu fragen, wie sie geheilt werden könnte. Helfen lernen, den Krieg abzuschaffen, Kriegswunden zu heilen. Leider, leider sind wir dazu überfordert. Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, sagte schon, Krieg zu führen ist der menschlichen Natur eingeartet. Man hört es, es ist der menschlichen Natur eingeartet. Es ist die Böswilligkeit der menschlichen Natur. Oder Nietzsche sagt, Krieg kommt mit innerer Zwangsläufigkeit aus dem Herzen des Menschen. Weil das Herz so ist, wie es ist, weil der Mensch dieses glühende, brodelnde Chaos in sich hat, das unter dem hauchdünnen Apfelhäutchen seiner Kultur brodelt, deshalb gibt es immer wieder Entladungen. Und Ernst Jünger, das alles ist doch nur ein Spiegelbild unserer Seele. Sogar Bert Brecht, der immer wieder falsch zitiert wird, sein berühmtes Wort, wo es heißt, stell dir vor, es kommt Krieg und keiner geht hin. Aber das ist eben nur der Anfang. Er sagt weiter, stell dir vor, es kommt Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu euch. Schon Brecht sagt, wir können überhaupt nichts gegen Krieg machen. Wir gehen in den Krieg und die Kriege kommen über uns. Liebe Freunde, wir leben nach dem Fall. Wer den Frieden herstellen will, muss den Sündenfall abschaffen. So ist's. Wer den Frieden in der Welt will, wer den Frieden in der Familie will, muss den Sündenfall abschaffen. Frieden, Gerechtigkeit, bewahrte Schöpfung ist Paradies. Nichts anderes. Wir leben aber außerhalb des Paradieses. Das Tor ist wohl seit Weihnachten geöffnet. Wir dürfen einen Blick hineintun. Aber hinein kommt nur der, den Jesus einmal dort hineinnehmen wird. Wir leben jenseits von Eden. Wir werden es leider nicht schaffen, den Krieg abzuschaffen. Aber wir können helfen lernen, im Krieg zu helfen. Das ist das Thema. Damit wir uns nicht übernehmen, nicht idealistisch uns überhöhen. Wir werden es nicht schaffen, den Krieg abzuschaffen. Aber wir können helfen lernen, im Krieg zu helfen. Und dazu wird uns dieses schlimme Kapitel berichtet. Erstens, wer hilft, bekommt schmutzige Hände. Also, von Krieg war die Rede. Zum ersten Mal in der Bibel. Bisher war nur von Streit die Rede. Zum Beispiel Streit zwischen Kain und Abel. Oder Streit zwischen den Viehhirten des Abraham und den Viehhirten des Lot. Bisher war Streit zwischen einzelnen Menschen. Und jetzt auf einmal nicht Streit und Zank zwischen einzelnen Menschen, sondern Krieg zwischen ganzen Menschengruppen. Sie stehen sich verfeindet gegenüber. Krieg und Kriegsgeschrei tönt durch dieses Kapitel. Krieg und Kriegsgeschrei tönt durch die ganze Bibel. Krieg und Kriegsgeschrei tönt durch die ganze Zeit. Und, liebe Freunde, es wird weiter tönen. Matthäus 24, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Leider, aber das ist die Auskunft der Bibel. Ihr werdet noch mehr hören, als ihr es heute höret. Wir tun gut daran, uns darauf einzustellen, nicht auf Friedensschalmeien, sondern auf Kriegstrompeten. Dabei ist Krieg nicht Schicksal, das über uns verhängt wäre und das plötzlich über uns kommt, sondern Krieg ist immer Schuld, die von uns kommt. Und es stimmt schon, der Makrokosmos der Welt ist nur die Spiegelung des Mikrokosmos unseres Herzens. Solange unsere Generation im Streit mit Gott lebt, und was ist denn anders? Was ist denn die Aufkündigung gegenwärtig der Gebote Gottes anders als die Kriegserklärung gegen Gott? Wer im Streit, im Krieg mit Gott lebt, der wird auch im Krieg mit anderen leben müssen. Weil dem so ist, dass Gebote aufgekündigt und damit diesem Gott den Krieg erklärt wird. Ich meine, jeden Monat deutlicher, jedes Jahr mehr auch in unserem Volk, wie die Gebote auf die Seite geschoben werden. Je mehr werden wir es mit den Kriegen zu tun haben. Wer die vertikale Lebensachse zerbrochen hat, wird auch die horizontale Achse zerbrechen. Und dann heißt es hier, und es begab sich zu der Zeit. Wer horcht nicht auf bei diesen Worten? Es begab sich zu der Zeit, dass sie Krieg führten. Lukas 2 heißt es dann wieder, und es begab sich zu der Zeit, als ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Gott ließ den geboren werden, über dem die Engel singen, Friede auf Erden. In Jesus und durch Jesus allein kann Frieden werden. Aber weil es sich dann wieder begab zu der Zeit, dass sie diesen Jesus ans Kreuz geschlagen haben, haben wir mit dem Faktum Krieg zu rechnen und mit diesem Auswuchs der Hölle zu leben. Und nichts anderes als ein Auswuchs der Hölle ist das. Liebe Freunde, und nun kommen hier viele Ortsangaben und Königsnamen. Ich habe es selber geübt, dass ich es wenigstens groß ungestockt lesen kann. Sehen Sie, die klingen fast so fremd wie bei allen Kriegsberichten, auch solchen in Jugoslawien oder Georgien oder Somalia. Da tauchen plötzlich Namen auf, die man noch nie gehört hat und auch nicht weiß, wo man sie in der Landkarte eintragen könnte. Namen und Orte, völlig fremd. Und interessanterweise die Ausleger, die begabten Ausleger dieser Texte, theologische Ausleger, die wissen nichts Genaues darüber. Und deshalb wird auch über diesen Versen so viel gerätselt. Einer schreibt bei Kapitel 14, handelt es sich um einen der schwierigsten und umstrittensten Stoffe der Vätergeschichten, ja, der ganzen geschichtlichen Überlieferung des Alten Testaments. Und bei den meisten Abrahams Auslegungen, die ich kenne und die ich auch besitze, wird dieses Kapitel ausgelassen. Und man geht dann lieber zum Kapitel 15, weil man ja ohnehin nicht recht durchsieht. Trotzdem, was für uns wichtig ist an diesem Abend, ist selbst diesem Kapitel, so schwierigen Kapitel, zu erheben. Was? Sehen Sie, es handelt sich hier um 9 Könige in 9 befestigten Städten. Wir würden heute sagen, 9 Herzöge in 9 Herzogtümer. Das wären so ungefähr die Größen, die wir kennen. Und die 9 Leute, die haben miteinander ein Rahmenabkommen über militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit geschlossen und leben zusammen miteinander in einem Art Commonwealth. So war das damals, so wie das heute an vielen Orten auch ist. Aber wie das so immer ist bei Zusammenschlüssen, wie das so immer ist in Commonwealths, einer dominiert. Einer wird größer und einer ist dabei der Größte. Sehen Sie, immer ist das so. Das ist bei jeder Partnerschaft so, das ist auch in der Ehe so. Trotzdem Gerede von der gleichwertigen Partnerschaft. Einer dominiert. Meistens ist es die Frau. Das ist in den, das ist schon so. Das ist in den Verwandtschaften so. Ein Bruder wird eben zum Sprecher. Das ist in der Schule so. Und das ist auch in der europäischen Gemeinschaft so. Wie hat Frau Thatcher vor wenigen Tagen gesagt? Deutschland will nicht Deutschland in Europa, sondern Deutschland will Europa in Deutschland. So, Deutschland will dominieren. Hier, die Dominanz ist König Kedor Laomer. Also, liebe Freunde, so modern ist es gar nicht. Schon damals gab es diese Doppelnamen. So wie Frau Käferle, Häferle. Verstehen Sie, so wie man sich das heute ja wieder alles merken muss, Frau Baum, Tannenzweig. Ne, sehen Sie, das war damals schon, hat es geheißen, Kedor Laomer. Aber weil aus dominierenden Menschen gerne Machtmenschen werden, so kleine Napoleons, die sich andere untertan machen wollen, zerbrach damals das Commonwealth und 5 davon bildeten eine eigene Allianz. Keine NATO, kein Warschauer Pakt, aber ein Salzmeerpakt, um sich aus dieser Laomer-Oberaufsicht zu befreien. Also 3 setzten auf den alten Führer Kedor Laomer und 4, die schlossen eben den Pakt. Und so kam es zum Krieg. 5-4. Der Salzmeerpaktleiter hatte überhaupt keine Chance. Er wurde militärisch vernichtend geschlagen. Die Truppen fliehen und stürzen auf der Flucht noch in die Asphaltgruben, die man in dieser Gegend tatsächlich gefunden, ausgegraben und zum Besichtigen zugänglich gemacht hat. Und dann, wie immer, das kennen wir jetzt von den Kriegsberichten, daraufhin kommt die Plünderung des Landes. Blut, Leid, Tränen bedecken das Land. Soweit dieser allgemeine Kriegsbericht. Und dann, Vers 13, da kam einer und berichtete es Abraham. Er hatte vorher keine Ahnung. Wir kriegen es im Fernsehen mit, wir kriegen es in der Tageszeitung mit, wir kriegen es im Hörfunk mit. Sofort, damals hatte er, dieser Abraham, keine Ahnung, der in Mamre wohnte, bis ein solcher Bote, ein Meldebote kam und sagte, Krieg hat's gegeben am Salzmeer, am Salzwasser, und Lot, dein Neffe Lot, ist mit allem Gedinge in die Gefangenschaft geraten. Was für eine Reaktion beim Abraham. Das ist spannend. Was wird er jetzt sagen? Was wird er jetzt denken? Was war die Reaktion auf seinen Neffen Lot, der vorher so seinen Vorteil ausgenützt hat, dieses fruchtbare Land um Sodom gewählt und ihm das bergige und unfruchtbare Hügelland überlassen hatte? Was wird jetzt Abraham bewegen? Ist es erstens Schadenfreude? Er wird sagen, dieser Lot, der hat sich in die Gegend vergafft, der hat sich verguckt, der hat seinen Vorteil ergriffen und ihm, Abraham, diesen Steinriegel überlassen. Und das geschieht ihm jetzt gerade recht. Ätsche Gäbele, hätte er als Schwab gesagt. So, das ist's. War es Schadenfreude, seine Reaktion? Oder war es Selbstgerechtigkeit? Dass er sagt, wie einer sich bettet, so liegt er. Was einer sät, das muss er ernten. Was sich einer einbrockt, Das muss er auslöffeln. Wer nicht hören will, muss fühlen. Selber schuld, Lot. Selber schuld. Ich kann nichts dafür. Oder war es drittens, dass er sich auf seine Frömmigkeit beruft, der Abraham, und sagt, in Kriegszeiten kann ich überhaupt gar nicht helfen. 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. 5. Gebot, du sollst nicht töten. Kriegsdienstverweigerer ist die einzig legitime Möglichkeit. Das sagt mir meine Frömmigkeit. Kann ich? Oder ist es ein Realismus, seine Reaktion, indem er sagt, ich habe ja überhaupt keine Truppe. Ich habe keine Soldaten, sondern ich habe ein paar Kuhknechte, die mit dem Stecken fuchteln können, aber von wegen eine militärische Operation unternehmen. Ohne Grundwehrdienst, ohne Manöver, ohne Waffenübung sind doch die überhaupt nichts. Und dazu sind es noch ganze 318 Hansel und auf der anderen Seite Tausende. Wer einen Turm baut, muss überschlagen. Wer Krieg führt, muss nachzählen. 318 gegen Tausende, mehr nicht. Das ist doch völliger Unsinn, wenn ich hier eingreifen wollte. Völliger Unsinn, wenn ich hier helfen sollte. Matthias Glaucius hat einmal gesagt, es ist Krieg. O Gottes Engel, wehre und rede du da rein. Es ist Leid, Krieg und ich begehr nicht schuld daran zu sein. Ich möchte keine schmutzigen Hände bekommen, hat Claudius gesagt. Und so hätte jetzt Abraham auch sagen können, aus all diesen vielen Gründen, ich begehr nicht schuld daran zu sein. Ich möchte keine schmutzigen Hände. Und was tut Abraham? Wie ist seine Reaktion? Mobilmachung bei den Viehhirten? Offensive Richtung Damaskus, Strategie der Zangenbewegung bei Hobar, erfolgreiche Befreiung Lots mit seiner ganzen Habe. Liebe Freunde, es gibt 1000 Gründe, sich beim Krieg nicht die Hände schmutzig zu machen. Nur ein Grund dafür, der Bruder in Not. 1000 Gründe dagegen, aber ein Grund dafür, der Bruder, hier der Neffe, in Not. Wissen Sie, Abraham begleicht keine alten Rechnungen, so wie im ehemaligen Jugoslawien. Er ist nicht auf Landgewinn aus, auf größere Stadtbezirke, so wie die Clans in Mogadischu. Nein, er will keine Machterweiterung. Ein Bruder ist in Not. Und dieser hochnäsige Neffe, dieser arrogante Bursche, dieser egoistische Kerl hat es nicht verdient. Aber er ist in Not und deshalb steht der Abraham auf. Liebe Freunde, es sind andere heute gefangen, in Sünde gefangen. Man könnte dann zu jener Frau sagen, die in Sünde gefangen ist, dieses Mensch, dieses Luder, diese dreckige Gans und trotzdem eine Schwester in Not. Droben im Lebenshaus in der Fraßstraße wurde mir gesagt, dort, wo wir solche jungen Frauen aufgenommen haben und jetzt im Moment dieses Haus voll ist, hat einer gesagt, die hätten doch bei ihren Freunden wählerischer sein können. Die hätten sich doch Mittel besorgen können. Die hätten doch abtreiben können. Ist alles richtig. Aber Schwestern in Not. Ich bin kein Politiker. Aber die Frage, die mir wieder auftaucht, was wollen wir in Kambodscha? Was wollen wir in Somalia? Liebe Freunde, wo Menschen in wirklicher Not sind, und dort sind sie es, wo Menschen in Not sind, werde ich um schmutzige Hände nicht herumkommen. Wo Menschen in Not sind, werde ich um schmutzige Hände nicht herumkommen. So steht es hier. Und das andere. Wer hilft, bekommt gefüllte Hände. Die schmutzigen Hände werden hier gefüllt. Warum? Noch einmal, dass dies klar ist, die Operation Hoffnung für Lot hat militärisch nicht deshalb zum Erfolg geführt, weil Abraham ein toller Hauptmann gewesen ist. Er war doch ein einfacher Nomade, der vielleicht ein paar Bauerntricks drauf hatte, aber keine Logistik und Strategie kannte. Es war so wie bei dem Gideon, der mit 300 Mann ein paar Tonkrügen und Pechfackeln einen solchen Coup landete, dass die Midjaniter Reis ausnahmen. Es ist das Eingreifen Gottes hier berichtet. Seine unsichtbaren Hände sind am Werke und diese Hände, diese Gotteshände sind eben auch schmutzig geworden, blutig, als sie von Zimmermanns Nägeln durchschlagen wurden. Wir schütteln die Köpfe dauernd über das ewige Blutvergießen im Alten Testament. Wir schütteln auch die Köpfe über das Blutvergießen im Neuen Testament. Dann kommen wieder jene uralten Fragen. War denn das nötig? Hätte Gott nicht andere Möglichkeiten gehabt? Hätte Gott nicht andere Wege suchen können? Liebe Freunde, alle Blutlachen sind gleichsam Blutspuren zum Kreuz, zu Karfreitag hin. Hinter allem Blut des Alten und Neuen Testaments steht das Geheimnis der Passion. Wo immer Blut fließt, ist Gott der eigentlich Leidtragende. Blut in der Bibel ist Hinweis auf sein Sühnopfer. Hier ist ein Sieg geschehen und Abraham merkt das. Ein Sieg Gottes. Sieger werden ja normalerweise blind für die Realität. Es ist höchste Versuchung, Sieger zu werden. Ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste. Um Abraham, der Nomade, Führer des Commonwealths, welch eine Versuchung, welch eine Aussicht. Und dann steht ein Mann vor seiner Tür, dann steht ein Mann vor seinem Zelt. Melchisedek, kein Mensch kennt ihn, nicht vorher aufgeführt. Melchisedek, das heißt Gerechtigkeit. Er wurde bisher nicht genannt. König von Salem, das heißt, Salem heißt Frieden. Also ein König der Gerechtigkeit und des Friedens steht vor seinem Zelt. Und dazu ist er ein Priester Gottes. Was es auch sein mag, er ist ein Werkzeug Gottes und der bringt kein EK1 mit Brillanten und Schwertern. Der bringt keine Generalsuniform mit 3 Sternen auf der Achselklappe. Er bringt keine Ernennungsurkunde zum großen Vorsitzenden des Salzmeerpaktes. Er bringt Brot und Wein. Ist das alles? Brot und Wein, komischerweise. Und mit dem werden seine Hände gefüllt. Abraham merkt, da ist der Segen drin. Gesegnet seist du, Abraham, und gelobt. Er fühlt seine Hände so gefüllt, dass er dafür den Zehnten gibt. So beschenkt, so reich beschenkt ist er. Gott beschenkt seine Leute mit Brot und Wein bis heute und er beschämt sie damit. Gott selbst führt den Sieg herbei und beim Siegen und die beim Siegen dabei waren, denen schenkt er Brot und Wein. Gott ist noch gegen einen ganz anderen Feind angetreten, nicht Kedar Laomer, sondern gegen den Teufel. Und er hat in Ostern gesiegt. Und seiner Truppe gibt er nun nicht irgendetwas, sondern er gibt Brot und Wein. Liebe Freunde, der Segen ist drin. Bis heute Brot und Wein. Er gibt Speise reichlich und überall. Melchisedek, der Hebräerbrief, weiß es im 7. Kapitel. Melchisedek ist Jesus, unser König von Salem. Und der gibt ihnen nicht irgendetwas, der gibt ihnen das, was ihnen bleibt. Brot und Wein. Der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Er kommt bis zum heutigen Tag mit seinen größten Gaben, die er hat. Brot und Wein. So werden unsere Hände gefüllt. Und drittens, wer hilft, bekommt abweisende Hände. Wir haben gesagt, schmutzige Hände, gefüllte Hände. Und jetzt kommt aber doch, wer hilft, bekommt abweisende Hände. Und ich denke noch einmal, Abraham kommt heim vom seinem ersten Krieg. Und ich habe es auch noch erlebt, wie Männer heimgekommen sind vom Krieg. Nach Gefangenschaften, die schrecklichen Ereignisse noch im Gesicht geschrieben. Abgerissen, ausgehungert und vor allem noch der Schrecken in ihren Herzen. Er kommt heim, müde, aber mit Brot und Wein. Und dann steht wieder ein König vor ihm, ein ganz anderer König, nämlich, man höre und staune, der König von Sodom, der den Krieg verloren hat. Ein Schlitzohr, ein Frechdachs, ein Filou. Dieser König von Sodom hat den Krieg verloren und lebt nur deshalb, weil Abraham ihn rausgepaukt hat. Und der legt ihm vor, die Beute, Abraham, darfst du behalten, aber gib mir die Leute. Abraham war Sieger und ihm gehörte eigentlich alles. Und nun kommt dieser gerissene Politiker und will als Besiegter der Sieger sein. Abraham hat viel gelernt, sogar den Versucher zu durchschauen. Und anstatt diesem unverschämten Blitz den Mund zu schopfen und ihn nach Strich und Faden fertig zu machen, sagt Abraham, keinen Faden, kein Fädchen will ich von dir. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, meine Hand auf zu dem Herrn, dass ich nichts nehmen will. Abraham will seine Hände frei haben zum Loben und Danken und nicht beschwert mit Dingen, die im Grunde anderen gehören. Er hätte ja noch reicher werden können, aber er will es nicht. Lernfähig ist er, dieser Abraham. Hände weg von Dingen, die das Hände aufheben schwer machen. Abweisende Hände brauchen wir für viele Dinge, die nicht in unsere Hände gehören. Abweisende Hände brauchen Sie für viele Dinge, die nicht in Ihre Hände gehören. Brot und Wein genügen doch. Das ist das Einzige, was schließlich in unseren Händen bleibt. Wissen Sie, alles andere müssen wir doch hergeben. Ich habe doch keinen im Sarg anders gesehen als mit leeren, blutleeren Händen. Und selbst das Blut war noch erstarrt. Nichts. Außer Brot und Wein. Und das ist der Herr selber. Er weicht nicht. Er hält uns in seiner Hand. Abweisende Hände für Dinge, die doch nichts bringen. Aber gefüllte Hände, von ihm gefüllt und geführt. Leute, die sagen, führ uns an der Hand. Bis ins Vaterland. Amen.